Leute, an dieser Stelle eine kleine Sache, eigentlich eine richtig große Sache, in eigener Sache. Und zwar sind wir dieses Jahr auf Tour im September. Und wir sind in München, in Stuttgart, in Köln, in Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Und es ist immer so geil, auf Tour zu sein und alle mal zu sehen. Die Tour heißt Zu hart für den Podcast. Und das ist auch
ich bin gespannt, was da richtig hart sein wird.
Ja, also es wird viel Interaktion geben, es wird viel zum Lachen geben. Und die Tour oder das, was dort passiert, entsteht gemeinsam mit euch. Und ich finde, das ist auch die Magie. Das heißt, bei jedem Tourstop ist es irgendwie anders und neu für uns, neu für euch. Und für uns ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr magisch. Also sichert euch jetzt schon die Karten. München, Stuttgart, Köln, Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Ab jetzt 10% härter. Und Tickets gibt's ab jetzt auf bestefreundinnen.de und in den Shownotes.
Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fühlt sich's einfach besser an.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das
Spiel. Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit dabei.
Ich könnte echt lügen, wirklich.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren.
Wie geht's dir als seriöser Buchautor? Fühlst du dich überhaupt noch wohl hier in dem Setting?
Du meinst, weil es so leicht schmuddelig ist?
Das ist wie so, wenn man in so ein Messi-Haus reinkommt, denkt so, warum liegt hier überall Zeug rum?
Das habe ich zwar 9 Jahre gemacht, aber das ist hier nicht mehr mein Zuhause. Nee. Ich habe mich übrigens beim Unanieren geschnitten.
Ja, genau. Apropos Unanieren, ich hatte auch überlegt, lese gerade.
Wieso eigentlich? Unanierst du auch nicht mehr so gerne?
Nee, es ist anstrengend.
Das ist wirklich anstrengend, ne?
Ich lese ja gerade mit meinen Kindern Harry Potter. Da gibt es einen Buchautor in dem zweiten Buch, den wir werden alle kennen. Der heißt Gilderoy Lockhart. Passt auch irgendwie zu dir. Und was der macht, ist ständig überall rumrennen und seine 8 Bücher präsentieren. Auch vor seinen Kindern. Und irgendwie hatte ich gestern so eine Parallele, als ich in dem Buch war. Da
ich so, Den kennst du irgendwoher.
Den kenne ich irgendwoher. Und gerade Lockhart dachte ich auch, der Name ist ja irgendwie Programm. Naja.
Ich hatte heute einen Termin mit Öffentlich-Rechtlichen.
Ja.
Und ich hatte schon kurz überlegt, ob ich mein Buch mitbringe als Geschenk. Und dann dachte ich, das kommt irgendwie.
Das wäre typisch locker. Der hat auch überall sein Buch als Geschenk. Ach, Sie haben es noch nicht gelesen? Aber ich bin empört.
Das ist ein bisschen,
aber ich würde hier eine kurze Signatur hinterlassen, bitte.
Als ob man Autogrammkarten ungefragt irgendwo mit hinbringt. Das hat wirklich ein ehemaliger Kollege von mir gemacht. Das hat mir letztens eine Frau erzählt, die ihn über Umwege kennengelernt hat und die meinte, der Typ hat zu einem Dinner, und das hat er nicht als Scherz gemeint, Autogrammkarten von sich mitgebracht.
Zum ersten Date oder wie?
Nee, das war so ein Dinner unter Freunden, wo auch halt eben die Frau da war.
Nein.
Und da hat er diese Autogrammkarten mit. Ich war nicht überrascht.
Nein.
Lass es mich so sagen.
Würdest du eigentlich beim ersten Date dein Buch mitbringen?
Nein.
Und es so hinlegen?
Auf gar keinen Fall.
Und dann, was liest du denn gerade?
Ich lese jetzt hier gerade nochmal eine Korrektur schreiben.
Für die 4. Auflage.
Nein, ich würde auf gar keinen Fall mein Buch mitbringen beim ersten Date. Würdest du das machen?
Nein, natürlich nicht. Vor allem nicht unsere Bücher, die würde ich auf gar keinen Fall mitbringen.
So, es soll ja heute nicht nur
um schon wieder ums Buch gehen.
Es soll ja heute nicht um uns gehen, sondern um die Frage, ob man dominant ist oder eher devot. Ich glaube, wir sind da schon mal reingegangen. Du bist eher devot, ne?
Die Frage ist auch, verändert sich das vielleicht auch im Leben?
Ja.
Also
kommt man als devotes Kind zur Welt und wird dann immer dominanter.
Also wenn man gerade von Sex spricht, glaube ich, entdecken sich auch viele irgendwann nochmal neu oder entdecken was, was sie sich vorher vielleicht nicht getraut haben zu sein.
Okay, und was hast du dich nicht getraut zu sein?
Nee, also ich glaube schon, dass ich am Anfang so in meiner Sexkarriere dachte, okay, als Mann bist du derjenige, der dominant immer von oben und von hinten, klar darf die Frau auch mal oben liegen, aber nur
ab und
darf.
Zu mal einen Fuß im Gesicht, ne?
Eher so dominant vielleicht nicht. Aber es ist schon so.
Ellbogen?
Nee, okay. Ich stehe nicht so auf Gewalt.
Ich auch nicht.
Überhaupt nicht.
Gar nicht?
Eigentlich gar nicht.
Was ist, wenn die Frau das einfordert? Was machst du dann?
Tue ich mich schwer mit. Also mag ich nicht. Also ich habe selber kein Problem damit, wenn man mir wehtut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich darauf stehe. Ja, nicht nur ich meine, aber körperlich. Emotional habe ich schon was dagegen. Aber es ist auch nicht so, dass ich es brauche im Bett. Also ich würde schon sagen, ich halte Schmerzen aus. Im Sinne von, wenn man mich irgendwie, ich merke das auch im Kampf mit meiner Frau, wenn es den mal gibt oder wenn ich mit ihr irgendwie so im Rangeln bin, ist sie sofort, das tut weh und sie kann auch richtig zuhauen. Also so, wenn sie sich mal richtig sauer ist, dann denke ich so, ich glaube, in anderen Haushalten würde man dazu häusliche Gewalt sagen, so wie du hier zugehauen hast.
Ach, sie schlägt dich, wenn sie sauer ist?
Nein, es ist schon auch immer noch im Spaß, aber es gibt manchmal so,
ins Mann. Ins Gesicht?
Nein, auf die Schulter oder auf die Brust oder so oder auf den Bauch. Mhm. Aber halt nicht so mit voller Wucht, sondern es ist eher dann im Spiel. Aber
offene Hand, damit keine Narben und Wunden bleiben.
Nee, aber es ist dann schon, wenn sie so richtig, also es ist dann nicht richtig wütend, sondern...
Enttäuschung.
Nee, auch nicht. Es ist nicht eine wirkliche Streitsituation. Es ist eher so, Mann, du regst mich gerade krass auf und ich entlade meine Energie. Aber es ist immer noch, wir sind trotzdem im Guten in dem Moment. Das passiert nicht in der wirklichen Wut, sondern eher in einer spielerischen, ich reg mich über dich auf gerade. Mhm. Und da kann sie schon richtig fest zupacken. Und wenn ich das mal in Ansatzweise mache, dann ist es sofort, aua, mir tut's weh. Ich will nicht. Lass mich in Ruhe.
Also deine Frau steht nicht auf härteren, härtere Gangarten.
Wahrscheinlich beim Sex noch eher als ich, aber weiß ich auch nicht genau.
Ihr habt ja schon so lange keinen mehr, oder?
Nee, also dadurch, dass ich da ja nicht drauf stehe, fordere ich das auch nicht ein. Das ist jetzt nicht so, dass es ständig passiert, irgendwie, dass wir uns gegenseitig Gewalt antun im Bett. Also ich hatte mal eine Frau, die wollte gewürgt werden und da habe ich mich extrem schwer mitgetan. Also so
von der Kraft her, das hinzukriegen.
Ja, genau, weil sie so einen krassen Stirnnacken hatte.
Ich habe meine Hände kaum um den Hals gekriegt.
Die hat jeden Tag Schultern trainiert.
Als ehemaliger Ringer habe ich ja nicht so ein Problem damit, ne?
Ja.
So einen richtig schönen Headlock zu machen. Mhm. Es gibt Chokes, da wirst du innerhalb von 15 Sekunden ohnmächtig.
Hast du das mal gemacht bei jemandem? Hat jemand mal eingefordert, mach mich mal ohnmächtig? Also nicht nur eine Frau, sondern generell?
Ein Mann? Mit dem ich gerungen habe?
Ja, nee, also ich
glaub, hey, mach mich mal ohnmächtig.
Es gibt, glaube ich, so, hey, ich würde das gerne mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Kannst du mich mal so choken?
Ich kann dir sagen, wie sich das anfühlt. Wurdest du schon mal ausgenockt beim Kampf?
Nee.
So fühlt sich das an.
Bloß, ja, aber ich wurde auch nicht ausgenockt.
Vorher nicht der Knall kommt. Es ist so, als ob jemand vor dir schwarze Vorhänge zuzieht. So einfach vor deinen Augen. So, bomm, und dann ist die Vorstellung vorbei.
Und wenn man aufwacht, wie ist es dann?
Dann weißt du, dass du kurz weg warst.
Weiß man das? Weiß man?
Also man wacht dann auf und denkt so, hä? Und dann, ja, okay.
Ah, okay. Aber es gibt nicht so den Moment, ich weiß nicht, wo ich bin.
Wenn du richtig heftig ausgenockt wurdest, kann das schon sein, aber du weißt es ja dann meistens, weil jemand über dir ist und weiter zuschlägt.
Okay.
Nein. Also ich wurde ein paar Mal im Sparring ausgenockt. Einmal beim Wakeboarden. Da bin ich falsch auf die Wasseroberfläche aufgekommen.
Ja.
Da wusste ich tatsächlich nicht mehr, wo ich bin. Da bin ich auch immer wieder im Wasser aufgetaucht, weil ich mit dem Gesicht quasi zur Wasseroberfläche lag und versucht habe aufzutauchen. Und es ist mir nicht gelungen. Natürlich nicht.
Nein.
Ich habe mich irgendwann gewundert, was ist denn hier los? Und dann bin ich auch beim Ring mal K.O. gegangen. Das passiert super selten. Kann einfach passieren, wenn ein Griff zu lange gehalten wird am Kopf. Aber man darf eigentlich nicht so krasse Choker machen.
Ach so, darf man das nicht?
Also nicht wie beim BJJ zum Beispiel. Ah. Das ist anders. Da machst du ja extra so Chokes, damit der andere ohnmächtig wird. Mhm. Naja, egal. Aber wir sind beim Sex eigentlich und bei Devot und Dominant.
Ja. Also es gab beim Sex auch nicht mal den Griff von hinten, dass jemand sich so...
Mache ich das manchmal?
Also ich verstelle mir auch die Stellung schwierig vor, wenn du von hinten den Arm so um sie rumlegen willst.
Also was ich ganz gut finde, wenn eine Frau so richtig volles Haar so die Haare so zu nehmen, aber nur damit sie nicht im Gesicht hängen. Bin ich so ultra dominant. Also ich mache das schon, wenn die Frau darauf Bock hat, aber es ist jetzt nichts, was ich brauche. So. Ich finde manchmal kreiert so richtig dominanter Sex, dass man die Lücke von Intimität schließen kann, die nicht da ist. Also Dominanz verhindert manchmal Intimität.
Kann aber auch manchmal öffnen.
Genau, manchmal kann Dominanz Intimität erzeugen und manchmal verhindert Dominanz Intimität.
Ja.
Und das ist so das Interessante, finde ich.
Ja.
Und das ist natürlich schöner, wenn es dafür genutzt wird, sie zu erzeugen. Also wenn es eher in einem vertrauensvollen Verhältnis stattfindet.
Klar.
Als so, jetzt mache ich das hier mal ganz dominant.
Ich bin einfach dominant und du hast dich dem anzunehmen.
Ich glaube, viele Männer sind dominant, weil sie denken, das müsste ihre Rolle sein, aber sie sind es gar nicht in Wirklichkeit.
Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Am Anfang einer Sexkarriere dachte ich halt, das muss man sein als Mann. Also man muss eher der Dominante sein. Man darf gar nicht so sich bestimmen lassen, sondern man muss derjenige sein, der stößt und von oben und von hinten. Aber umgedreht, das darf mal sein. Aber auch selbst da muss man dann irgendwie die Oberhand behalten.
Trotzdem dominant. Ich bin hier dominant.
Und es hat ein bisschen gedauert, das zu akzeptieren, dass natürlich man da auch im Bett wechseln darf. Mhm. Dass jeder mal an die dominante Seite. Aber ich habe auch bei Frauen das oft erlebt, dass sie eher auch die Dominanz erwarten.
Ja, und die Frage ist, wie viel davon ist sozialisiert und so ein eingeprägtes Muster, so muss es sein. Und wie viel davon ist die eigene Präferenz?
Ja.
Lana hat uns dazu geschrieben und sie sagt, ich wende mich mit einem anscheinenden Lebensthema an euch und mich interessiert, was ihr dazu denkt. Ich hatte mit 13 schon sehr früh meine ersten sexuellen Erfahrungen. Da ich von Anfang an ziemlich schnell erspürt habe, was mein Gegenüber mag, zum Beispiel Lust, sehr laut zu heucheln, bestimmte Bewegungen, bestimmte Praktiken. Laut stöhnende Frauen, muss man leider sagen, also für mich auch, es ist geil.
Mhm.
Für dich?
Ja.
So stumme? Schwierig, ne?
Darf auch gefaked sein ein bisschen.
Habe ich intuitiv immer genau die Wünsche der Männer erfüllt. Mit circa 28 Jahren, vor also 8 Jahren, habe ich mit der Meditation angefangen und in dem Zuge auch mit Reflexion, Achtsamkeit und dem, was automatisch damit alles einhergeht. In dieser Zeit hat es angefangen, dass ich nur noch devote Männer angezogen habe und zu meinem jetzigen Partner, mit dem ich on-off ausgeklammert mal so circa 6 Jahre zusammen bin. Bis vor einiger Zeit war ich davon überzeugt, dass ich tief in mir wohl eine sehr ausgeprägte dominante Seite habe, welche aufgrund der ganzen Arbeit mit mir selbst zum Vorschein kommt.
Mhm.
Nun ist es allerdings so, dass ich intensiver versuche zu verstehen, wer ich bin, was ich mag und was mir gut tut. Die starke devote Seite meines Partners war immer wieder ein Punkt für Unsicherheit meinerseits in unserer Beziehung. Weshalb wir im Vergleich zu den letzten Jahren, in denen ich aus Verlustangst wahrscheinlich die perfekte Domina darstellen wollte, ein paar Gänge zurückgeschaltet habe und nichts mehr erzwingen will.
Mhm.
Es gibt mir den Raum, mich und meine Vorlieben zu finden. Das Problem ist aber folgendes. Ein devoter Mann erregt mich sexuell unheimlich und es kommt vor, dass ich tagsüber Lust habe und ihm mitteile, was ich abends mit ihm vorhabe. Allerdings wird es dann in der Regel so verkopft, ich male mir also die perfekten Szenarien aus, dass ich abends denke, ich sei das überhaupt nicht mehr und spiele nur noch eine Rolle. Dann habe ich absolut keine Lust mehr.
Mhm.
Diese jahrelange Selbstkonditionierung, immer die perfekte Geliebte zu sein, steht meinem Loslassen total im Weg. So dass ich, obwohl wissend, dass mich das Über-Unterordnungsverhältnis sehr erregt, nicht mehr weiß, ob dies aus einer Verlustangst oder welcher Angst auch immer heraus besteht oder aber wirklich meine Vorliebe ist. Nochmal kurz zusammengefasst. Lana ist dominant, hat devote Männer, aber sie weiß nicht, ob sie dominant ist, weil sie über Jahre gelernt hat, das macht anderen Männern Lust, oder ob das wirklich dem entspricht, was in ihr Lust empfindet.
Ja.
Und das ist schwierig, ne? Genau das ist die Sache. Woher wissen wir, was uns wirklich geil macht?
Ja.
Was ist nur erlernt, über Jahre eingeschliffen und fühlt sich da mittlerweile sicher an, wo wir irgendwie wissen, okay, so und so funktioniert das, das machen wir jetzt, das ziehen wir durch und das ist ganz schön. Aber entspricht das wirklich dem, was wir wollen?
Und was wird vielleicht auch gesellschaftlich von einem erwartet oder auch begibt man sich vielleicht sogar Kontragesellschaft, also sagt man, hey, nur weil es alle so machen, mache ich es anders und bin deswegen richtig. Kann ja auch sein, dass man so eine Haltung einnimmt.
Genau, das kann dann wieder nicht einem selbst entsprechen, obwohl es sich von außen so anfühlt, weil ich bin ja dagegen.
Ja.
Es ist sehr schwer herauszufinden, Lana, in der Theorie, was dich anmacht und was du wirklich möchtest. Und je mehr sich der Kopf einschaltet beim Sex, desto lusthemmender ist es. Das ist ja genau das, ne? Weil beim Sex geht es viel ums Gefühl und Gefühl ist eben nicht, ich muss jetzt hier alles verstehen und begreifen und nochmal durchreflektieren und bin das wirklich ich, sondern Gefühl und Sex ist drauf einlassen, machen und gucken, wie es sich dann anfühlt.
Ja, auch gerade dieses sich vorher Gedanken über etwas machen und das so kaputt denken, dass es sich dann in dem Moment nicht mehr organisch anfühlt. Ich glaube, das kann man auf viele Lebensbereiche übertragen und nicht nur auf den Sex. Also ich glaube, jeder kennt die Situation, dass er sich einen Urlaub ausmalt und sich da vorstellt, wo er da irgendwo langlaufen wird und wie sich das alles anfühlen wird. Und dann macht man es genau so und merkt dann, verdammt, irgendwie habe ich mir das alles so ausgemalt. Es ist zwar alles eingetreten, aber es fühlt sich dann doch irgendwie anders an.
Nicht ganz so geil.
Es ist dann doch nicht im Flow entstanden.
Ja.
Aber was ist dann am Ende das Rezept? Gerade bei Sex sollte man sich selber dazu zwingen, keine Gedanken mehr darüber zu machen.
Doch, das kann ja auch schon zum Vorspiel dazugehören, ne? Dieses vorher irgendwie schreiben, was man miteinander machen möchte, wie es sich vielleicht anfühlt für einen. Und Vorfreude ist ja bekanntlich auch die schönste Freude. Das Problem ist dann, dass die Erwartungen relativ hoch sein können.
Ja.
Und glücklich sein heißt ja, dass meine Erwartungen, die ich habe, erfüllt wurden oder sogar übertroffen.
Ja.
Alles darunter ist Enttäuschung.
Exakt.
Ja, es ist so.
Ja.
Was ich Lana mehr raten würde, wäre mehr zu experimentieren.
Mhm.
Weil ich glaube, das, was sie in sich trägt, findet sie nicht auf dem theoretischen Weg raus. Nicht über, ich reflektiere jetzt nochmal eine Runde, was bin ich eigentlich? Klar, es ist immer wichtig, sich seiner Muster bewusst zu werden, zu wissen, hey, warum ticke ich, wie ich ticke?
Ja.
Aber dann braucht es auch einen guten Teil in der Praxis, Dinge auszuprobieren. Und vielleicht könnt ihr sogar während des Sexes mal die Gangart wechseln.
Mhm.
Dass ihr sagt, hey, ich war hier die ganze Zeit dominant, aber ich begebe mich in die nächsten 10, 15 Minuten vielleicht in die devote Rolle.
Ja.
Dass es immer wieder wechseln darf. Und wenn ihr das langsam mit Absprachen macht, dann kannst du währenddessen herausfinden, was dir eigentlich gefällt.
Ich überlege auch gerade, wenn der Mann oder der Partner, mit dem sie dann sozusagen sich die Sachen macht, die sie sich vorgestellt hat, devot ist, ist er ja nicht nur beim Sex devot, sondern ist er ja auch schon wahrscheinlich vorher in seiner Haltung etwas devoter. Das heißt, alle Fantasien, die sie hat und sie sich überlegt, werden wahrscheinlich immer mit einer devoten Haltung angenommen. Wenn sie sagt, hey, ich möchte heute Abend, keine Ahnung, mit Stöckelschuhen auf deiner Brust rumlaufen, dann sagt, ja, okay.
Das ist und deine Vorstellung von Dominanz.
War jetzt einfach mal ein Beispiel. Und was natürlich dadurch passieren könnte, ist,
ja, Herrin.
Dass dadurch, dass es keinen Widerstand gibt bei demjenigen, das im Kopf schon durchgespielt wurde. Okay, ich habe dieses Erlebnis eigentlich schon gehabt. In dem Moment, wo ich es geteilt habe, hat der devot darauf reagiert und ich habe eigentlich schon mein Erlebnis gehabt. Und vielleicht kannst du auch helfen, mit dem Partner nochmal ins Gespräch zu gehen und vielleicht auch zu sagen, hey, auch wenn ich Gedanken habe und wünsche, vielleicht reagierst du da drauf. Ich meine, auch da wieder, ne, authentisch und organisch soll das alles sein. Trotzdem mit ein bisschen Widerstand drauf oder zumindest nicht immer gleich.
Also,
ja, Herrin, ich werde es. Ich
spüre. Herrin, darf ich 10 Minuten nochmal überlegen? Meinst du so?
Ein bisschen den Raum aufmachen für, ah ja, interessant, mal gucken, wie das wird. Also vielleicht gibt man dem sich nicht gleich...
Nein, dann ist er aber nicht mehr devot.
Ja, ne? Aber vielleicht gehört es auch zu dem Spiel devot, nicht devot dazu. Also
überrascht euch gegenseitig, meinst du?
Ja, exakt. Also nur weil er eine devot ist, muss er in allen Lebenslagen immer die devote Haltung annehmen.
Ja, so ist es auch eigentlich nicht. Ne? Ich habe einen Kumpel, der ist im BDSM-Kreis und der hat eine Frau da kennengelernt und die ist ultra krass devot. Ne? Also die will halt alles super hart und also wirklich, was du dir so vorstellen kannst, so die extremsten Sachen, ne?
Mhm.
Auf jeden Fall haben die das als ihr Sexspiel, aber außerhalb dessen, wenn die zum Beispiel zusammen auf eine Veranstaltung gehen und so, ist es alles
umgedreht.
Nee, ganz normal.
Ah, okay.
Also normal in Anführungsstrichen.
Also sie ist aber nicht das andere Extrem, dass sie dann auf einmal diejenige ist, die sagt, hey, hol mir mal was und
du mach packst das Auto jetzt da, verdammt.
Könnte ja sein.
Es, einfach eine Beziehung, wo es keinen besonders ausgeprägten Pol gibt.
Das finde ich ziemlich geil. Also wenn es sowas gibt, wenn man
ja, das ist bei ihr so.
Im Außen ist sie dann super zornig und so und du denkst dir die ganze Zeit so, komm du mir mal nach Hause. Dann nee, dreht sich der Spieß um.
Sie ist
und
einfach
von
neutral.
Beiden aber so gewollt.
Sie ist einfach neutral.
Ja, ich hätte gern so eine richtige zornige, die dann im Außen dann.
Ja, das gibt's ja auch.
Ja.
Das hat ja auch viel mit fallen lassen zu tun, ne? Weil wenn du jemandem vertraust, der dominant ist und du devot, dann kannst du dich auch in diesem fallen lassen. Und vielleicht braucht das Lana mal.
Mhm.
Vielleicht war sie lange genug in der Aktion und kann jetzt mehr in die Reaktion gehen und möchte sich mehr reinfallen lassen. Und deswegen ist es vielleicht ratsam, einfach mal die Rollen zu wechseln und zu gucken, wie geht dein Partner damit um und auch seine Unsicherheit dann zu ertragen, wenn er jahrelang in der devoten Rolle war und sagt, oh, dominant, das fühlt sich so unsicher an. Auch damit dann sein zu können, ne?
Ja.
Und einfach mal auszuprobieren. Und dann ist der Kontrast zu devot wieder größer.
Ja, genau. Ich würde die Spannung, das Spannungsfeld noch.
Dann knistert es. Auch nicht immer nur angenehm, aber es knistert. Ja, es ist gut, nicht immer in seine Routinen zu verfallen im Leben. Ey, Halleluja. Ey. Wenn einer ein Routinentier ist und das Mensch. Das erkenne ich bei allen Sachen, die Leute machen. Ne?
Ja.
Beim Sport. Jeder hat seine routinierten Bewegungen.
Ja.
Beim Snowboarden. Ne? Ich merke, es gibt ja auch so routinierte Bewegungen. Obwohl alles so frei ist, gibt es immer so Bewegungen, die sich einschleifen. In Beziehungen gibt es krasse Routinen. Was ist so eine krasse Beziehungsroutine zwischen dir und deiner Frau?
Im Alltag oder?
Generell, auch im Bett. Da funktioniert es doch immer gleich beim Sex, oder?
nein, funktioniert nicht immer gleich.
Aber ihr habt eure drei Sachen, drei kleinen Schubladen, die ihr rauszieht aus eurer Sexkommode.
Nee, es ist, vor 2-3 Jahren hätte ich das auf jeden Fall so beantwortet.
Aber jetzt?
Ja, es ist schon so, dass sich das nochmal verändert. Also das ist jetzt nicht so, dass wir jedes Mal uns neu ausprobieren, aber der Sex ist schon jedes Mal ein bisschen anders. Und das war vor 3-4 Jahren anders. Also es war vor
was ist jetzt so anders?
Also wir hatten, glaube ich, was jetzt anders ist, ne, dass wir uns anders begegnen. Also vor 2-3 Jahren war es schon so, es gibt dann, ich denke, es wird auch mit den Kindern zu tun gehabt haben, gab es dann halt einfach Momente, wo man wusste, okay, jetzt kann es passieren. Und klassisch Dusche oder irgendwie, wenn die Kinder weg waren.
Rausspringen im Carport. Ja, genau. Oh.
Im Carport vor allem. Ich hatte letztens auch gedacht, irgendwie hatte ich so eine kurze Fantasie, im Auto wäre mal wieder cool. Dann dachte ich so, nein, auf gar keinen Fall. Im Auto ist total uncool. Macht gar keinen Spaß. Also zumindest in so einem kleinen Auto.
Das ist so ein richtiger Notfall.
Ja, eben. Auf so einen Notfall, bitte. Darauf bin ich nicht mehr angewiesen.
Ey, beim ersten Date in der Innenstadt im Auto.
Boah, genau. Ich dachte, muss ich mich auch zurückerinnern, dass ich noch mit dem Auto damals, mit meiner damaligen Freundin so durch die Gegend gefahren bin. Ich dachte, okay, wo könnte eine gute Stelle sein, wo einen keiner sieht? Gibt's in der Stadt eigentlich nicht. Irgendwo kann, hey. Erstaunlicherweise läuft dann immer einer vorbei, egal in welcher kleinen Seitenstraße du auch stehst.
Wann hast du das letzte Mal im Auto gebimst? Pff,
ey, das ist 20 Jahre her.
Wirklich?
Wann hast du das letzte Mal im Auto gebimst? Und dazu meine ich nicht Wohnmobil oder Wohnwagen. Oder
naja,
VW-Bus, zählt auch nicht.
Nee, okay.
Es muss so ein richtiger...
Nee, gut, also eine Sache...
Maximal ein Dreisitzer darf es
sein. Vor einem Jahr im Dachzelt von meinem...
Na, zählt auch nicht.
Jeep.
Zählt auch nicht. Hä, du hast ja eine Liegefläche. Ich rede wirklich von vorne sitzen...
Aber es war trotzdem ultra unangenehm. Wir sind auf so einen Parkplatz gefahren und dachten, da kommt niemand.
Ja.
Es war so eine Ausflugsstätte. Da sind Leute immer auf ihre Wanderungen gegangen. Das war in Südafrika.
Ja.
Und... Da waren wir dann oben und haben gedacht, oh ja, cool, richtig gut. Haben ein schön schattiges Plätzchen gefunden, weil in diesem Ding wird es ja ultra heiß. Mhm. Wenn du dich dann noch bewegst bei so 30 Grad und dann ballert die Sonne da noch drauf, ist es so richtig, richtig heiß. Also das Kuriose an dem Ding ist, ich spiele in dem Dachzelt immer mit meiner Tochter.
Ja.
Also wir spielen immer Campen und so. Wenn zum Beispiel meine Ex-Freundin und meine Mama unterwegs sind, haben wir in dem Ding immer Camping gespielt.
Das macht ihr dann unterwegs, wenn ihr campt oder habt ihr das?
Nee, wenn zum Beispiel, habe ich meine Mutter und meine Ex-Freundin zur Massage gefahren.
Ah, okay.
Mit meiner Tochter. Und ich konnte ja dann nicht mich auch massieren lassen und meine Tochter würde ja sich nicht eine Stunde irgendwie massieren lassen.
Ja.
Und dann haben wir immer in dem Dachzelt gespielt, während die sich massieren lassen.
Ah, okay, verstehe.
Und in diesem gleichen Dachzelt wurde auch mal gebimst. Und wir waren auf diesem Parkplatz und dachten, das ist alles so richtig, ja, menschenleer. Und das Auto, das fängt ja so krass an zu wackeln.
Na klar, wenn du da oben den Schwerpunkt hast.
Ja, weil der Hebel so groß ist und das Ding. Aber irgendwie war es auch scheißegal, weil in dem Ding kann einem ja niemand erkennen und niemand sehen.
Ja.
Dann ist es mir auch egal. Was
eben, also deswegen zählt es auch nicht. Ich meine, das Zelt wird ja oben auch blickdicht gewesen sein. Aber gerade im Auto, wenn man unten irgendwie da auf den Sitzen irgendwie...
Innenstadt
haben
wir, so?
Ja, genau, Innenstadt.
Vor 4 Jahren vielleicht.
Was?
Ja.
Was war das für ein Auto?
Golf... 5, 6, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber Sitze nach vorne geschoben, Rückbank.
Genau, das wollte ich. Hast du die dann nach vorne geschoben, komplett nach vorne geklappt?
Gemacht. War ihr Auto.
Ach, war ihr Auto. War das einer, wo man so kurbeln muss?
Waren keine elektrischen.
Das heißt, die hast du erstmal ein bisschen kurbeln lassen.
Das Foreplay.
Wie ist denn das gewesen? Ist sie dann ausgestiegen, hat sitzen, also richtig alles
sofort? Ja, sie war schon ein bisschen routiniert in ihren Handgriffen.
Ah ja, okay, das war nicht das erste Mal.
Und hat direkt die Sitze nach vorne geschoben und dachte, okay.
Mhm. Ich brauche hier Platz.
Aber sie ist trotzdem ulkigerweise... nicht mehr aus dem Auto ausgestiegen, sondern vorne durchgestiegen.
Hat das alles von innen gemacht?
Ja.
Und wart ihr komplett nackt in dem Auto?
Ich hatte nur die Hose runtergezogen.
Und habt ihr innen noch was vor die Fenster gehangen? Oder?
Nein, Mann. Was denkst du, wir hatten irgendwie, war das so ein Beerdigungsfahrzeug?
Nein, man kann ja die Fenster, das habe ich gemacht, mal Fenster ein bisschen runter.
Das ist ja mega auffällig.
Und dann, ja, ich weiß, aber mir war es lieber auffällig. Hier könnte was passieren, als dass man mich sieht.
Ich hatte einen riesen Mantel an und habe den so über mich rüber gemacht, dass man mein Gesicht nicht sieht. Der Rest war mir egal. Ich war wie so ein kleines Kind. Wenn man mein Gesicht nicht sieht, bin ich verschwunden.
Und warum habt ihr es im Auto gemacht? Gab es keine Möglichkeit, zu dir oder zu ihr zu fahren? Oder war das im Eifer der...
Das war einfach fertig.
Okay.
Keine Ahnung, sie hat da voll Bock drauf gehabt. So. Und dann habe ich auch nicht gesagt, lass uns bitte warten, bis wir zu Hause sind.
Da hattest du Bock drauf?
Hatte ich Bock drauf? Doch. Also kam dann schon der Appetit beim Essen.
Würdest du es nochmal machen? Also würdest du sagen, heute ist, also auf einer Skala von 1 bis 10...
War eine 6.
Auto ist auf einer 6. Nee, ich wollte eigentlich fragen, wo reiht sich Auto ein? Also so ein Auto.
Also so ein Auto reiht sich auf jeden Fall ganz unten ein.
So bei 2, 1, 3?
Nee, schon bei einer 3 und einer 4.
Echt?
Also ey, öffentliche Toiletten sind noch viel dreckiger.
Ja, okay, das stimmt.
Ey, da bist du bei einer 1 oder 2.
Ja.
Club-Toiletten. Das ist wirklich widerlich. Da musst du halt aufpassen, was du anfasst.
Ja. Also das ist auch so widerlich, dass da gar keine Lust aufkommt. Also
bei dir vielleicht.
Ja, eben, wie mittlerweile. Aber damals dachte ich so, boah, ey, wie konnte man nur hier an dem Ort, wo es so krass nach Urin stinkt, überhaupt an Sex denken in der Form? Also es ist,
doch, doch.
Autobahntoilette wäre auch noch so.
Ey,
das ist die Challenge, ey.
So, wir kommen mal zu unserer nächsten Hörermail. Zeit mal wieder ein bisschen Seriosität hier reinzubringen.
In das Schmuddelhaus, beste Freundinnen.
Schmuddelauto, bitte.
Naja, Schmuddelauto.
Das Wichsauto. Wo überall im Fußraum hinten Kondome liegen. Okay. Pia hat uns geschrieben an beste@bestefreundinnen.de und sie beschreibt ihre vorherigen Beziehungen. Bla, bla, bla. Und jetzt schreibt sie.
Jetzt tu mal die vorigen Beziehungen nicht so ab.
Nein, die waren langweilig im Gegensatz zu dem, was jetzt kommt. Seit etwa einem Jahr date ich jedoch jemanden, der sich komplett von meinen früheren Partnern und Affären unterscheidet. Er ist liebevoll, kommuniziert klar und nimmt mich ernst. Wir führen großartige Gespräche und haben Spaß miteinander. Natürlich muss es ein Aber geben bei diesen Beziehungen. Natürlich. Nun kommt's. Seine Eltern kommen aus dem Iran und er führt quasi ein Doppelleben. Er hat mir von Anfang an transparent mitgeteilt, dass ich wahrscheinlich seine Eltern nie kennenlernen werde, da seine Mutter denken würde, wegen ihres Glaubens, dass er in die Hölle käme. Seine Lebensweise steht im Widerspruch zu den Werten seiner Eltern. Beispielsweise bewegt er sich in stark linken politischen Kreisen und lebt sein Leben dort aus, weshalb er dies vor ihnen verbirgt. Er trägt starke Schuldgefühle und hält sein echtes Leben vor seinen Eltern geheim, um seine Eltern zu schützen. Da ich sein Verhalten respektieren möchte, habe ich mich bis dahin mit eigenen Meinungen dazu zurückgehalten. Zudem lebt er in einer großen Wohngemeinschaft mit 37 anderen Personen.
Was?
Ähnlich einem Studentenwohnheim. 37 fucking Leute in einer Wohngemeinschaft.
Was ist das für eine Wohnung? Was ist das für ein Haus? Wie funktioniert das?
Das ist eine krasse Wohnung.
Ja.
Also mindestens 37 Zimmer.
Das ist keine Ahnung.
Das ist schon was Palastähnliches.
Ja.
Oder alle Zimmer sind so eingeteilt in so kleine Schlafboxen.
Ja, es gibt
so
genau, in einem normalen Zimmer schlafen 5 Personen.
Ja, so würde es auch gehen. Okay, nachdem wir uns in einem Gespräch geeinigt haben, eine Beziehung einzugehen, circa vor 3 Monaten, hat er mir unmittelbar danach erzählt, dass er mit einer seiner Mitbewohnerinnen während unserer Kennenlernphase noch was hatte. Bei 37 Leuten?
Ja, sei froh, dass es nur eine Person war.
Ja, wirklich. Zudem habe ich erfahren, dass er vor mir doppelt so viele, wenn nicht mehr sexuelle Erfahrungen gesammelt hat. Mindestens mit 20 Leuten.
Im Gegensatz zu ihr oder einfach also doppelt so viele bezogen auf was? Auf seine Mitbewohner?
Nee, er hat insgesamt mit 20 Leuten, mit 28 Jahren. Ist das normal bei Männern? Steht hier. Zudem war offene Beziehung ein Thema und ich habe mich klar dagegen ausgesprochen. So zu dem Thema mindestens 20 Leute mit 28 Jahren. Ist jetzt eine Zahl, die mich nicht irgendwie...
Schockiert.
Überhaupt nicht.
Vor allem nicht in der Großstadt.
Nee, auch nicht auf dem Dorf.
Naja, mit so einem 300
Dorf. Da gibt's immer Schützenfeste.
Ja, aber wenn das...
Hey, was meinst du, was gepichelt wird auf dem Dorf?
Ja, aber 300
Leute... Fallen die Augen aus.
Wenn du bei 300 Leuten und davon 150 sein, hast an beiden Geschlechtern Interesse, bleiben nur noch 150 übrig.
Davon, hey, davon sind ganz viele Kinder.
Ja, eben, das wollte ich gerade sagen. Davon sind ganz viele Kinder und davon sind ganz viele ganz alt. Dann bleiben vielleicht noch 50 oder 60 oder 70 übrig.
Und davon sind 40 von den 60 verheiratet?
Dann hast du eigentlich alle, die noch da waren.
Da suchst du noch nicht mal nach Präferenzen aus, sondern nur das.
Da hakst du nur ab.
Möglich gemacht. Möglich gemacht. Aber ist jetzt nicht eine Zahl, die so krass überrascht, Pia?
Nein.
Haben wir schon ganz andere Sachen hier gehört im Podcast. Von anderen natürlich.
Von ganz anderen.
Zurück zur Mitbewohnerin, sorry fürs Abschweifen. Obwohl wir während der Kennenlernphase keine Exklusivität vereinbart hatten, verletzte mich das mit seiner Mitbewohnerin sehr und das habe ich ihm auch gesagt. Dann nimmt er mich ernst und wir können darüber reden. Ich spüre jedoch, dass ich zunehmend meine negativen Gefühle und Verlustängste so stark unter Kontrolle halten möchte und mich fast erleichtert fühle, wenn ich mich nicht mehr in seiner Nähe befinde. Ich erkenne ein starkes Schamgefühl, das von den Gedanken genährt wird, dass er mit dieser oder jener Frau etwas hatte. Es ist, als ob jede Erinnerung an ihn oder jede Vorstellung von ihm mit anderen Frauen eine Welle von Fragen und Zweifeln in mir auslöst. Am liebsten würde ich einfach flüchten. Mir ist bewusst, dass ich solche Gefühle ansprechen sollte, möchte aber auch nicht hysterisch rüberkommen oder immer diejenige sein, die schon wieder mit meinen Beziehungsängsten kommt. Ebenfalls frage ich mich, ob die Beziehung dann befristet ist, wenn ich seine Eltern nie kennenlernen kann. Würdet ihr sowas eigentlich mal ansprechen?
All das oder dass sie die Eltern nicht kennenlernen kann? Also ich bin tendenziell immer für alles ansprechen. Das Doppelleben, was er führt, hat sich aber gerade nochmal ganz schön ausgeweitet. Also er ist ja nicht nur irgendwie in der linken Szene unterwegs und zusätzlich dazu hat er ja auch bezogen auf sein Sexleben und wie er so seinen Alltag generell verbringt, ganz andere Tendenzen. Also es ist ja nicht nur, hey, ich habe eine Freundin und es ist vielleicht nicht okay für den Glauben, sondern er will eine offene Beziehung. Er lebt in einer WG mit 37 Personen. Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass es wahrscheinlich nicht nur eine Person gab, mit der er da geschlafen hat.
Ich glaube, er ist ehrlich.
Ich glaube auch, er ist grundauf ehrlich.
Also ich
werfe nicht nur den einen Test-Joker. Hey, ich habe übrigens mit einer Person hier geschlafen.
Wer schafft, seine Eltern so krass anzulügen?
Ja. Daraufhin wollte ich nämlich hinaus. Also das Doppelleben.
Das war jetzt nur, ich weiß es nicht.
Ich wollte darauf hinaus, dass dieses Doppelleben sich vielleicht nicht nur auf seine Eltern bezieht, sondern er hat ja schon auch gelernt, wie kann ich ja, eine Geschichte erzählen oder auch glaubhaft verkaufen und an meine Mitmenschen so herantreten, dass sie glauben, sie haben hier den echten, ich weiß gar nicht, wie er heißt, den echten Typen
vor. Keiner weiß, wie er heißt.
Nee.
Also, das eine ist natürlich, wenn du es gelernt hast, Doppelleben zu führen, ist es auf andere Lebensbereiche erweiterbar.
Ja.
Und die Frage ist immer dann, wann kriegst du den echten Freund? Wann ist es wirklich 100% er und wann spielt er eine Rolle, wo er denkt, das ist sozial akzeptiert? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr zu euren Kernwerten mal kommt. Was ist euch wichtig im Leben und wie lebt ihr danach? Und da könnt ihr mal abgleichen, inwiefern gibt es da Überschneidung und inwiefern nicht. Das andere ist bei dir, Pia. Ich glaube, mit dem Typen bist du mal mit jemandem, der dich wirklich interessiert auf einer tieferen Ebene. Und entsprechend können solche Menschen tiefere Ängste in einem auslösen, weil der Verlustschmerz größer sein kann, wenn wir so einen Menschen verlieren.
Mhm.
Und darum löst er in dir bestimmte Themen aus. Und die müssen nicht immer aus dem Hier und Jetzt sein, sondern können auch Erinnerungen aus der Vergangenheit sein. Ne? Auf der einen Seite, wenn er mit anderen Frauen war, oder mit einer anderen Frau, wie er behauptet, die in der WG zufälligerweise noch mitlebt, ist das ja eine ständige Gefahr. Hey, ihr streitet euch mal und dann ist da die Frau, die sagt, ey, komm mal zu mir rüber, lass uns mal drüber reden.
Ja. Meine Schlafbox ist heute für uns beide zu haben.
Und dann das nächste, was passiert ist, die sitzen beide auf der Couch, einer überschlägt die Beine über den anderen.
Ja.
Ist alles nur rein freundschaftlich. Dann merkt sie mit dem Haken, dass er schon einen harten hat und von da aus geht es dann
mit
los.
Mit dem Haken merkt er das einen harten?
Nein, sie ist so mit ihrem Bein in seinem Schritt. Und
aber warum mit dem Haken?
Ja, kann hat auch sie, mit den Zehen.
Ist sie barfuß?
Nee, sie hat so einen Hornhauthaken. So einen
und hat, ist er nackt und hat berührt mit ihrem Hornhauthaken schon seinen Penis vor.
Ja, den reibt sie so auf. Die Kurve ist schon direkt am Bluten. Und von da aus geht's halt los. Auf der gelben Velour-Creme-Couch.
Mein Fetisch sind Hornhauthaken.
Papa kommt so um die Ecke. Kann ich mit dienen?
Easy.
So wie so eine, so rau wie eine Teerstraße im Hochsommer.
Aber nee, Hornhauthaken bei Frauen. Nicht bei Männern.
Ach, bei Männern ist das völlig okay.
Der Fetisch funktioniert nur so.
Okay, zum Abknispern. Ich habe auch Snacks mitgebracht. So, okay, hören wir auf, bitte. Ich frage mich, wie dieser Podcast immer bei den Füßen enden kann.
Keine Ahnung.
Auf jeden Fall kannst du mal für dich gucken, gibt es da Themen, die da wieder hochgeholt werden, die eigentlich deine Unsicherheiten schüren. Das Wichtige ist immer, diese Mechanismen, die in dir laufen, dann zu erkennen. Ne? Weil dann kommt der Gedanke, aha, dann ist er mit einer Frau da, wird ein tieferes Gespräch stattfinden? Was entwickelt sich aus dem Gespräch? Hat ja schon mal stattgefunden. Und diese Gedankenkette löst dann wieder ein Gefühl aus von Verlustangst.
Ja.
Und diese Verlustangst ist so unangenehm für dich, weil es wahrscheinlich nicht nur die Verlustangst aus dem Hier und Jetzt ist, sondern auch aus der Vergangenheit. Du kennst das wahrscheinlich schon, dass du sagst, ey, ich möchte das nicht mehr haben. Das schiebst du dann weg und musst ihn eigentlich auch wegschieben, weil er das in dir auslöst. Die eine Sache, die ihr machen könnt, ist das offen kommunizieren, dass du das ansprichst und sagst, hey, du zeigst dich da in dem, was wirklich in dir vorgeht.
Ja.
Weil es geht ja sowieso in dir vor und es bringt nichts, das unter den Teppich zu kehren. Und so habt ihr die Chance, wieder näher in Beziehung zu rücken, weil du ihn auch mit deiner verletzlichen Seite, mit dem, was so tief in dir dich bewegt, konfrontierst oder abholst. Abholst ist das schönere Wort.
Ja.
Konfrontierst wäre, er müsste jetzt was daran ändern und was tun. Das muss er ja nicht.
Mhm.
Trotzdem kann er gucken, wie kann er dir ein bisschen einen Rahmen von Sicherheit geben und du kannst gucken, diese Gedanken, die da aufkommen, ist das so oder ist das so eine Angstspirale, die da losgetreten wird in dir? Und gibt es eine Möglichkeit, dass du zu diesen Gedanken Abstand nimmst, die dann wiederum Gefühl aufkommen lassen? Und das würde ich tatsächlich mal probieren. Dass du merkst, aha, da kommt wieder dieser Best-of-Film an Angstgedanken und du beobachtest die mal, wie als ob die auf einer Kinoleinwand laufen und du sitzt im Kinosessel. So, dass sie so durchlaufen. Aha, er setzt sich jetzt wieder mit einer Frau da wahrscheinlich hin und mit der anderen Mitbewohnerin war er ja auch schon ziemlich eng. Was ist, wenn die Bewohnerinnen mal wechseln und so eine richtig heiße reinkommt? All das einfach beobachten von außen und feststellen, das rattert durch deinen Kopf. Weil das Ding ist, wir sind meistens maximal identifiziert mit unseren Gedanken. Und dann kicken die Gedanken sofort rein und wandeln sich in Gefühle. Und das löst ja ein extrem unangenehmes Gefühl in dir aus. Mit dem Abstand wirst du das entkoppeln halt.
Und ich würde es auch versuchen, nicht nur an seiner Person festzumachen. Klar ist jetzt das Gefühl intensiver, weil er scheinbar sich auch schon lange für dich interessiert und ihr auch eine gemeinsame Ebene gefunden habt. Aber sich mal zu fragen, wäre es mit einer anderen Person vielleicht auch genauso? Und ich glaube, wahrscheinlich würde jeder andere Mann, den du kennenlernst, auch, gäbe es da auch die Möglichkeit, dass er in dieser Kennenlernphase mit jemand anderem schläft. Also dass es auch da die Möglichkeit gibt. Also ich glaube, nein, gibt's nicht. Nur er. Und was für ihn spricht, dass dieses Doppelleben, das er mit seinen Eltern führt, vielleicht auch nicht sich überträgt auf eure Beziehung, ist, dass er sehr transparent damit umgegangen ist.
Ja, hätte er nicht machen müssen.
Hätte er nicht machen müssen, zumindest nicht so früh.
Vielleicht hat er ja auch nur einen Kühl dahin geworfen
oder
und hat mit fast allen 37 Mitbewohnern geschlafen. Ja.
Oder es ist ein doppeltes, dreifaches Spiel, was er spielt. Dass er so offen damit ist, dass es eigentlich noch viel tiefer geht, die ganze Lügengeschichte. Aber davon würde ich jetzt auch nicht ausgehen. Eigentlich ist es ein gutes Zeichen, dass er von Anfang an diese Situation mit seinen Eltern aufgemacht hat und auch sagt, dass es da eigentlich keine Möglichkeit gibt.
Ja, und sie fragt sich ja jetzt, ob überhaupt eine Beziehung zustande kommen kann, eine tiefere Länge, weil eben dieses Treffen mit den Eltern nicht stattfindet.
Ja.
Also, ich kenne ein paar Leute, die haben Kinder aus sehr religiösen Haushalten geheiratet. Mhm. Einer meiner Bekannten ist konvertiert. Einfach ein Riesenfake.
Ja.
Da hat er den Vater reingelegt, dem war das so wichtig und er meinte, ihm ist das scheißegal.
Ach, der ist einfach zu dem Glauben konvertiert, weil er dachte, ich will die Frau heiraten.
Ja, das war Bedingung des Vaters und den Töchtern war es wichtig, das so zu machen und der ist dann konvertiert. Und das Krasse ist, ey, was die Töchter so in ihrer Freizeit machen, wenn der Vater das wüsste, der würde sehr sicher vom Glauben abfallen.
Klar,
ey, die haben
im wahrsten Sinne des Wortes.
Super liberal und freizügig gelebt. Gerade, glaube ich, weil sie halt diese harte Hand von zu Hause kannten.
Ja.
Mir widerstrebt das, so ein Doppelleben führen zu müssen, aber ich bin auch nicht in der Situation, das beurteilen zu können.
Ja, beziehungsweise vielleicht schon. Du warst ja auch bei den Zeugen Jehovas. Wie wäre das heute, wenn du irgendwann mit dem Bewusstsein damit umgegangen wärst, hey, was meine Eltern hier machen und was ich hier leben muss, kann damit
wenn meine Eltern dabei geblieben wären, würden die in so einer anderen Welt leben, dass sie für mich nicht erreichbar wären.
Meine ich ja.
Das heißt, eine bestimmte Beziehung ist mit ihnen nicht möglich, weil sie in einer ganz anderen Welt leben.
Und du hättest ja dann vielleicht hättest diese beiden Möglichkeiten gehabt. Entweder sagst du, hey, ich distanziere mich komplett von meinen Eltern. Oder drei Möglichkeiten, oder ich versuche das ehrlich aufzuarbeiten und wir finden, da sind im ständigen Konflikt, aber wenigstens authentisch. Oder du spielst ein doppeltes Spiel und sagst, ja, ich halte mich schon an eure Regeln und im Außen verhältst du dich eigentlich anders.
Es gibt religiöse Gemeinschaften, da wirst du ausgeschlossen, wenn du komplett anderes Konzept lebst.
Ja, klar.
Und da kannst du nicht diskutieren und sagen, hey, so würde ich das gerne leben und ihr macht euer Ding und wir treffen uns trotzdem an Weihnachten und Geburtstagen, die nicht stattfinden.
Ja, wobei ich glaube, dass es schon auch sein kann, dass mit Eltern das dann in irgendeiner Form dann auch so eine Doppelgeschichte gibt. Also glaubst du nicht, dass es da eine Ebene gibt? Also natürlich ist es alles...
Wenn die Leute richtig dogmatisch sind, dann schließen die ihre Kinder aus oder Kinder ihre Eltern. Das kannst du dir nicht vorstellen.
Ja, doch, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Und das ist krass. Das ist so der härteste Schmerz, den man eigentlich erleben kann. Und wahrscheinlich, Pia, macht dein Freund genau das.
Genau.
Er nimmt so den Notnagel, den er noch kriegen kann. Ja. Nämlich so ein bisschen Beziehungsleben mit seinen Eltern. Und ich frage mich manchmal, ob man eigentlich seinen Eltern damit die Chance nimmt, noch eine neue Perspektive auf die Welt zu erlangen. Weil die kennen ja immer nur das eine, das tief Traditionelle. Und alles andere ist irgendwie nicht in ihrem Weltbild und dafür kommt man in die Hölle oder dafür sündigt man oder was auch immer die Religion dann vorgibt.
Ja. Ich frage mich auch, was die Angst eigentlich ist bei jetzt zum Beispiel dem Freund von Pia, dass er seine Eltern nicht damit konfrontiert. Und also klar, die Angst ist am Ende, er verliert die Beziehung. Aber schlussendlich muss er irgendwann diesen Schritt wahrscheinlich gehen. Oder er sagt, hey, wenn ich lerne dann doch irgendwann eine Frau kennen, die sich dem Glauben unterwirft und wir heiraten unter diesem Glauben meine Eltern und wir sind alle irgendwie happy. Aber es muss ja irgendwann dann doch diesen Konflikt geben.
Er sagt, er möchte nicht, dass seine Mutter sich Sorgen macht, weil seine Mutter denkt, er würde dann in die Hölle kommen. Und das erträgt er nicht.
Ja, klar.
Also, damit betreibt er eigentlich eine ganz krasse Form von Parentifizierung oder beziehungsweise übernimmt auch die Verantwortung.
Ja.
Seiner Eltern, weil ob sie das glauben oder nicht, das ist dann letzten Endes auch deren Thema,
klar,
mit dem sie sich auseinandersetzen können.
Ja.
Und viele, viele halten das nicht aus, wenn sich die Eltern Sorgen machen und dann die ganze Zeit in der Gedankenspirale sind. Auch mein geliebtes Kind kommt in die Hölle.
Und ich dann auch wahrscheinlich.
Nee.
Meinst du nicht, dass wenn du dein eigenes Kind nicht vernünftig erzogen hast, dass du auch in die Hölle kommst?
Das ist, wenn sich das nach dem 18. Lebensjahr gedreht hat, dann kann man nichts mehr dafür als Eltern. Ey, würdest du, wenn deine Tochter jetzt mit 25 am Bahnhof landen würde, substanzabhängig, und sagt, hey, ich lebe auf der Straße.
Nein, natürlich nicht.
Würdest du dir das zuschreiben?
Nein, aber wenn der Glaube mir das zuschreibt, kann er sein. Weiß ich nicht, was das für ein Glaube ist. Aber
müsste ich nochmal nachlesen.
Genau, dass dann vielleicht auch, wenn dein Kind sich so verhält, kommst auch du in die Hölle. Könnte ja sein.
Nein, stopp. Dein Kind, das hatten wir nicht. Ich hab mich doch immer gemäß den Regeln. Ey, weißt du, was ich so krass finde? Wenn du dir mal jede Weltreligion anguckst, was ist das stärkste Druckmittel, was sie haben?
Erpressung.
Scham.
Und Scham?
Sie spielen mit der Scham der Menschen. Fast jede Weltreligion, mit ein paar Ausnahmen, spielt immer mit Beschämung von Menschen, um sie zu kontrollieren.
Ja.
Und das ist so crazy. Die Scham ist so ein krass starkes Mittel.
Mhm.
Und das ist schon erschreckend, wenn man sich das so anguckt. Und wie wir alle da mitspielen.
Ja.
Also, und auch er. Am Ende.
Ja.
100%.
Also ich sag,
und sie ja auch irgendwie.
Die Frage, die er sich ja irgendwann stellen muss, lernt er eine Frau kennen, die akzeptiert wird von seinen Eltern? Oder
lernt er eine Frau kennen, die so akzeptiert wird von ihm, dass er sagt, hey, ich gehe den Schritt aus der Beziehung mit meinen Eltern.
Genau. Und konfrontiere meine Eltern damit extrem und führe dann im schlimmsten Fall zu dem Zwist, dass man sie mit ihnen gar keine Zeit mehr verbringen kann. Also irgendwann muss er sich dieser Situation so oder so stellen.
Spätestens, wenn die Kinder haben. Ihr könnt meine Frau nicht kennenlernen, aber hier sind die Kinder.
Die übrigens auch in die Hölle kommen.
Aber nur mit einem Bein. Also bei manchen Religionen ist es so, dass du automatisch den Glauben annimmst, wenn du als Mann eine nichtgläubige Frau heiratest. Dann ist die Frau automatisch konvertiert.
Wie praktisch.
Ja, aber umgekehrt darfst du als nicht konvertierter Mann nicht eine religiöse Frau heiraten. Bei manchen Religionen ist das so. Passt natürlich ganz gut zur Ausbreitungsstrategie. Naja, okay. Das ist ja kein Religionspodcast.
Nein, zum Glück nicht.
Was würdest du ihr noch mitgeben?
Ja, also ich glaube, dass sie sich nochmal ganz bewusst machen muss und in die Zukunft gucken muss, was will ich eigentlich und was will ich mit der Person? Also gerade das, was wir aufgemacht haben, es werden nochmal Konflikte aufkommen, mit denen sie sich auseinandersetzen muss. Also auch wenn jetzt alles unter diesem Deckmantel, hey, ich verrate meinen Eltern nicht, dass wir eine Beziehung führen und dich darf es eigentlich offiziell gar nicht geben und ich führe dir ein doppeltes Spiel. Aber je nachdem, wo diese Beziehung sich hinentwickeln wird und soll, muss es ja irgendwann entweder den Konflikt geben mit den Eltern und ihm oder sie muss für sich akzeptieren, ja, ich werde ein Leben lang ein doppeltes Spiel mit meinem Partner führen müssen. Und ich glaube, das kann man sich jetzt auch schon stellen. Also ab einem bestimmten Punkt, klar kann man sagen, hey, wir sind hier nur locker und easy zusammen und wer weiß, wo es hinführt. Aber ich glaube, gerade wenn das Konstrukt so heftig ist um einen herum, muss man sich sehr früh damit auseinandersetzen, bevor man zu tief drin ist und gar nicht mehr rauskommt und Entscheidungen über sich treffen lässt und nicht selber mehr entscheiden kann.
Pia, und von meiner Seite, ich glaube, dieses starke Gefühl der Verlustangst, was da aufkommt, ne, dass du ja immer mehr mit ihm verknüpfst, ne, und nicht mit vielleicht auch deiner Vergangenheit, das ist so ein Gemisch wird es sein. Teilweise ist es berechtigt für das Hier und Jetzt und wahrscheinlich wird auch ein Teil aus der Vergangenheit kommen. Die Frage ist, kannst du das immer mehr in Kontakt bringen und schaffst du es auch damit zu sein, zu sagen, ah ja, jetzt kommt dieses Gefühl wieder auf.
Ja.
Ohne davon dich ganz einnehmen zu lassen und alles definieren zu lassen. Und Verlustangst ist eins der stärksten Gefühle, was wir haben können. Das ist, kann einen richtig in die emotionale Waschmaschine stecken.
Mhm.
Pia, vielen, vielen Dank, dass du dich uns anvertraut hast. Viel Kraft für deinen Weg.
Ja.
Und wir hören uns. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das natürlich tun an beste@bestefreundin.de. Wir lesen alles. Nicht alles schafft es hier in dem Podcast aus Zeitgründen. Ja, ist ja so.
Ja, ist so.
Ist so. Und aus Zeitgründen würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt. Das geht natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, auf Apple Podcast, entweder Sterne oder noch einen kleinen Text dazu. Beides sehr, sehr schön. Empfiehlt uns gerne weiter und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dahin. Wir wünschen euch was.
Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren.
Damit ist die Show beendet.